HR Info im Gespräch.
Mit Andreas Timmermann Levanas. Er war 24 Jahre lang Berufsoffizier bei der Bundeswehr. Er war unter anderem im Einsatz in Bosnien und Afghanistan, dort als Pressesprecher der ISAF-Mission. Er überlebte mehrere Anschläge, musste aber 2009 aus dem Dienst ausscheiden. Seine Diagnose? Posttraumatische Belastungsstörung. Es folgte eine lange Auseinandersetzung mit den Behörden um die Anerkennung seiner Krankheit. In seinem Buch »Die reden, wir sterben«, wie unsere Soldaten zu Opfern der deutschen Politik werden, kritisiert er den Umgang der Bundeswehr mit traumatisierten Soldaten. Andreas Timmermann Levanas, jetzt im Gespräch mit hr-Info-Moderatorin Nicole Markwald.
Ich habe hier eine Zahl vorliegen, die kommt vom sanitätsdienst-bundeswehr.de, da habe ich die gefunden auf der Seite. Da steht, bis Oktober 2011, das ist die neueste Zahl, haben sich 795 Soldaten wegen einer einsatzbedingten PTBS in Bundeswehrkrankenhäusern behandeln lassen. Was halten Sie denn von dieser Zahl?
Zunächst mal ist anzunehmen, dass diese Zahl stimmt. Die Bundeswehr hat in ihren eigenen Zahlen dazugelernt und veröffentlicht nun diese Zahlen seit 2 Jahren so, wie wir das auch selbst gefordert haben. Man muss dazu sagen, dass in den Jahren davor einzelne PTBS-Fälle in der Statistik der Bundeswehr gar nicht aufgetreten sind. Außerdem ist bei dem Zahlenwerk der Bundeswehr Folgendes zu berücksichtigen. Sie spiegelt nicht die ganze Wahrheit wider. In der Regel bricht eine Traumatisierung, das sagen auch Bundeswehrärzte, 3,5 bis 4,5 Jahre nach dem traumatischen Erlebnis erst auf. Wir reden hier bei den Männern und Frauen im Einsatz von meistens jungen Zeitsoldaten. Genau die sind in den Gefechten an der vordersten Linie verwickelt. Genau diese Menschen scheiden aber nach einem Arbeitsvertrag bei der Bundeswehr in der Regel nach 4 oder 8 oder 12 Jahren aus. Die lassen sich in ihrer aktiven Dienstzeit gar nicht behandeln, weil die PTBS noch gar nicht ausgebrochen ist. Die sind also erst Zivilist, versuchen sich dann irgendwo im neuen Leben mit einem zivilen Job durchzuschlagen. Dann fangen die Probleme an, Jahre später nach dem Einsatz, Albträume, Flashbacks, der Rückzug in die Isolation, Alkoholprobleme, Arbeitsplatzverlust, die Freundin oder der Mann läuft weg, wie auch immer, die Familie zerbricht. Und dann gehen diese Betroffenen zu einem Arzt, zu einem zivilen Arzt. Und dieser muss dann feststellen, hoppla, es könnte was mit dem Einsatz in Afghanistan oder wo auch immer zu tun haben. Es könnte sich um eine PTBS handeln. Und alle diese Menschen fallen in die offizielle Bundeswehrstatistik gar nicht rein, weil sie bereits entlassen sind.
Nun habe ich in der Vorbereitung für unser Gespräch Ihr Buch gelesen, was vor 2 Jahren erschienen ist. Das heißt, die reden, wir sterben, wie unsere Soldaten zu Opfern der deutschen Politik werden. Und Sie finden in dem Buch wirklich sehr harte Worte für die Bundeswehr. Es fängt an, dass Sie sagen, PTBS in der Bundeswehr, wie ich Sie kennengelernt habe, ist kein Thema. Sie waren 24 Jahre lang bei der Bundeswehr, also haben da wirklich eine lange Zeit Ihres Berufslebens verbracht. Sie haben geschrieben, es können oder dürfen offenbar keine Fehler eingestanden werden. Die Bundeswehr hinkt im Umgang mit PTBS um Jahre oder Jahrzehnte hinterher. Das war sicherlich eine Auffassung, die Sie in dem langen Prozess, in den langen Auseinandersetzungen, die Sie persönlich mit der Bundeswehr hatten, bekommen haben. Inzwischen, wir schreiben Januar 2012, es ist eine Gesetzesnovelle in Kraft getreten mit Anfang des Jahres. Es gibt einen PTBS-Beauftragten beim Verteidigungsministerium. Es gibt ein neues Forschungszentrum. Es hat sich jede Menge getan. Würden Sie immer noch sagen, die deutsche Bundeswehr hinkt im Umgang mit PTBS um Jahre oder Jahrzehnte hinterher?
Wir hinken noch hinterher, weil die Ausgangslage dramatisch schlecht war. Ich nenne Ihnen ein Beispiel. In den 50er Jahren bereits, als die Bundeswehr gerade im Entstehen war, hat unser kleiner Nachbar die Niederlande bereits mit ersten Selbsthilfegruppen sich um die Versorgung von Einsatzsoldaten gekümmert. 1980, also noch 10 Jahre circa vor den ersten deutschen Auslandseinsätzen, hat in den Niederlanden eine Selbsthilfegruppe ein Reha-Zentrum aufgemacht für traumatisierte, versehrte Veteranen. In den 90ern, als die Deutschen in die ersten Einsätze gingen, hat überhaupt keiner in Deutschland von PTBS und möglichen Traumatisierungsfolgen gesprochen. Das heißt, die Ausgangslage der Soldatinnen und Soldaten in Deutschland für die Bundeswehr war derart schlecht, dass man alleine von diesen Beispielen ableiten kann, wir waren, als es jetzt angefangen hat, circa 20 Jahre zu spät. Und diese Ausgangslage darf man nicht vergessen, auch wenn wir jetzt nicht im Zorn denjenigen, die jetzt in der Verantwortung stehen, das alles vorwerfen. Und wenn man auch nicht rückwärts gucken soll, um nach vorne zu kommen. Aber das ist die Ausgangslage und die kann man nicht mit einem Federstrich wegtun. Wir gestehen ein und ich denke, wir haben selbst einen großen Anteil daran, dass die Bundeswehr jetzt endlich in Bewegung gekommen ist. Die Politik, genauso wie die Bundeswehr, Sie haben das neue Gesetz angesprochen, dieses Einsatzversorgungsverbesserungsgesetz, so schlimm das klingt.
Wortungetüm.
Ja, und das ist auch unmöglich zu lesen, dieses Papier. Aber im Grunde genommen ist allein die Tatsache, dass es dieses Gesetz gibt und wir waren auch daran beteiligt. Wir waren in der Expertenanhörung.
Mit wir meinen Sie, Sie und Ihre Kollegen vom Bund Deutscher Veteranen?
Ja, genau. Also die Organisation, die wir selber gegründet haben, um das Thema nach vorne zu bringen. Wir waren beispielsweise in einer Expertenanhörung im Verteidigungsausschuss. Wir haben mit allen 5 Fraktionen persönliche Gespräche im Bundestag geführt. Dass wir jetzt im Jahr 2012 dieses Gesetz haben, ist unter anderem dadurch gekommen, dass wir Türklinken putzen waren. Wir haben mit ganz vielen Politikern gesprochen und als wir vor 2 Jahren mit diesen Gesprächen angefangen haben, haben uns die Politiker, auch verantwortliche Staatssekretäre im Bundesministerium der Verteidigung gesagt, das Gesetz wird nicht verbessert, es besteht gar kein Handlungsbedarf, es gibt doch gar keine Betroffenen, wieso kritisieren wir das so rum? Und daran sieht man, welch harter Weg das war, aber wie weit wir gekommen sind, auch mit der Bundeswehr und der Politik zusammen.
Also Sie haben da ganz klassische Lobbyarbeit geleistet. Wenn Sie sagen, Sie sind da zu persönlichen Gesprächen hingegangen, sind in den Bundestag gegangen, haben mit Abgeordneten gesprochen. Nun schauen wir uns mal dieses Einsatzversorgungsverbesserungsgesetz nochmal genauer an. Es sorgt dafür, dass es bei schweren Verwundungen höhere Entschädigungssummen gibt für die Betroffenen. Und es erleichtert auch eine Übernahme als Berufssoldat. Und was, glaube ich, ganz wichtig ist, ist eine ganz bestimmte Zahl, dass nämlich eine Übernahme jetzt schon ab 30% Schädigung möglich sein soll. Das war früher, waren das 50%. Und die zweite Zahl, die ganz wichtig ist, glaube ich, dass es rückwirkend zum 1. Juni 1992 gilt, nämlich mit dem Beginn der Auslandseinsätze der Bundeswehr. Denn in der Vergangenheit war es so, es gab einen anderen Stichtag und alle Soldaten, die davor im Einsatz waren und möglicherweise PTBS von diesen Einsätzen davongetragen haben, die konnten nichts tun, weil ihr Einsatz vor dem Stichtag lag. Was hatte das für Folgen für die Betroffenen?
Ich war mit einem solcher Betroffenen selbst im Bundestag und im Ministerium und habe mich dort getroffen. Wir wollten uns treffen mit einem Staatssekretär, der dafür zuständig ist. Die Altersgesetzeslage war so, eine Weiterbeschäftigung von schwer verletzten oder geschädigten Kameraden beim Arbeitgeber Bundeswehr war nur möglich ab dem Dezember 2002. Und jetzt war ich im Bundestag mit einem Kameraden, der ist im Sommer 2002 in Afghanistan explodiert, war schwer verletzt und ist jetzt traumatisiert. Die Bundeswehr hat ihn zu diesem Zeitpunkt krank entlassen wollen. Und dann sind wir in die Politik und zur Bundeswehr in das Ministerium und haben gefragt, das kann doch nicht sein, dass die Explosion in Kabul sich an einen Stichtag des Deutschen Bundestages halten soll. Was sagen Sie denn jetzt diesem verletzten Kameraden? Und wir saßen in Berlin im Büro. Und das Erste, was man feststellen muss, war, dass die Gesprächspartner die Termine haben platzen lassen, obwohl wir in Berlin schon im Büro saßen. Und das Zweite, die Gespräche, die wir dann führen konnten, gingen so aus wie ähnliche Verwaltungsgerichtsverfahren. Wir haben das gerichtlich auch prüfen lassen, wo man gesagt hat, ja, jede Regelung hat irgendeinen Stichtag und der ein oder andere fällt halt da nicht runter. Das ist halt so. Der Gesetzgeber wollte das so. Und der Richter, der das bei einem anderen Kameraden von uns überprüft hat, hat in seinem Urteil noch nicht mal Revision zugelassen, weil er gesagt hat, das Gesetz ist richtig angewandt worden. Du bist ein paar Wochen zu früh explodiert. Für dich gilt das Gesetz nicht. Punkt. Also wussten wir, wir müssen wieder zum Gesetzgeber hin. Und die ersten Gespräche mit den Vertretern der Fraktionen fanden statt in der Cafeteria im Bundestag in einer Pause, wo der Abgeordnete sich aber noch in der Schlange stehend irgendwie noch einen Cappuccino holen wollte und wir hatten vielleicht netto 10 Minuten Sprechzeit. Als wir nicht locker gelassen haben, auch als wir damit in die Medien gegangen sind, waren auf einmal komplette Gesprächsräume für uns reserviert und wir haben Entwürfe von möglichen Gesetzesverbesserungen einreichen dürfen. Da kam auf einmal ganz viel Bewegung rein.
Aber was ist das für ein Gefühl, wenn Sie mit so einem wichtigen Anliegen sich an Entscheider oder Einflussnehmer wenden, die Sie quasi abfertigen oder sogar abservieren und man ja dann wahrscheinlich mit einem Gefühl der Hilflosigkeit und Machtlosigkeit nach Hause geht?
Wir waren wütend. Und dazu kommt, dass die Personen, um die es geht, das Gefühl haben, dass sie für Deutschland einen ganz besonderen Dienst geleistet haben. Sogar unter Einsatz ihres Lebens für Deutschland in einem Einsatz waren, in einem Auslandseinsatz, den der Deutsche Bundestag befohlen hat. Und jetzt kommen sie zurück in einen Sozialstaat Deutschland, der auch nicht nur für Soldaten, sondern auch für arme Menschen, für kinderreiche Menschen, für kranke Menschen, für Arbeitslose bestimmte Sachen erfunden hat, um den Menschen zu helfen. Und der Soldat kommt zurück. Erstens wird er nicht verstanden für das, was er getan hat, obwohl es im Auftrag des Parlaments geschehen ist. Und zweitens, wenn er dann schon traumatisiert oder verletzt ist und er hat eigentlich Ansprüche, auch wie jeder normale Bürger in diesem Sozialstaat, dass es dann spezielle Regelungen für ihn gibt, die ihn schlechter stellen als jeden anderen Bürger, das versteht der Soldat dann nicht mehr. Und das macht ihn wütend. Es geht für viele dieser Frauen und Männer um die finanzielle Existenz, um die Versorgung, wenn die nicht mehr arbeitsfähig sind. Und alle anderen Stellen des Staates sagen, ja, ich versorge dich aber nicht, dafür ist eigentlich das Soldatenversorgungsgesetz zuständig. Du kriegst jetzt zum Beispiel kein Hartz IV. Du musst zur anderen Behörde gehen. Und im Rahmen dieser Soldatenversorgung werden aber den Betroffenen solche Steine in den Weg gelegt, dann ist im Endeffekt niemand für die Versorgung zuständig und das ist eine Katastrophe.
Ein Betroffener, mit dem ich mich unterhalten habe über das Thema PTBS, der im Moment immer noch in der Klinik ist, behandelt wird, wo nicht klar ist, wann er nach Hause kann, wie lange das noch dauert, hat gesagt, er hat das Gefühl, er sei Kanonenfutter gewesen für eine Regierung, die sich im Nachgang nicht ausreichend um seine Soldaten kümmert. Hören Sie das auch von anderen Betroffenen?
Ja, denn die Meinungen über die Sinnhaftigkeit eines Auslandseinsatzes sind bei denen, die wir betreuen, höchst unterschiedlich. Der ein oder andere sagt, Gott sei Dank haben wir jetzt ein neues Gesetz. Ich bin der Erste, der den Antrag stellt. Ich möchte wieder die Uniform anziehen. Ich möchte in diese Schutzfunktion des Einsatzweiterverwendungsgesetzes. Das ist mein Beruf. Ich möchte dorthin zurück und ich möchte meinen Beitrag leisten. Und der andere mit ähnlichen schrecklichen Erlebnissen sagt, ich könnte nie wieder die Uniform anziehen. Ich kann auch nicht mal zurück in eine Kaserne. Die Betroffenheit und die Ablehnung des gesamten Systems Bundeswehr ist auch nach dem Auslandseinsatz und nach diesen schweren Verwundungen, Todesereignissen, dem Verlust von Kameraden, von gefallenen Kameraden, ist so heftig, dass er den Sinn nicht mehr sieht, warum er das eigentlich gemacht hat. Wir versuchen, einen Beitrag für die Diskussion zu leisten, die in eine ganz andere Richtung geht, nämlich unabhängig von der Politik. Ich kann doch politisch, auch im Nachhinein, nach 10 Jahren Afghanistan, kann ich meine Meinung geändert haben. Ich kann auch sagen, im Jahr 2001 und 2002 haben wir uns geirrt. Oder die Bevölkerung kann sagen, damals war ich für den Einsatz, jetzt bin ich dagegen. Wenn der Einsatz irgendwann abgeschlossen ist, wird man in 20, 30 Jahren nochmal anders darüber nachdenken können. Die Historiker werden Quellen ausgewertet haben. Man kann vielleicht Irrtümer feststellen oder Fehler. Aber uns geht es gar nicht um die politische Diskussion. Die sollte zwar geführt werden, aber wir möchten darauf hinweisen, dass auch wenn man gegen einen Einsatz ist, der Soldat und die Soldatin, die zurückkehren, sind Teil unserer Bevölkerung. Muss man diesen dann auch ablehnen? Ist der schlechter gestellt, dieser Soldat, als der Bergarbeiter, der verunglückt? Müssen wir uns Vorwürfe gefallen lassen, ihr seid doch selber schuld, ihr habt dafür Geld verdient, jetzt jammert ihr rum. Der Bergarbeiter verunglückt unter Tage und da sagt auch keiner, ja, ist doch selber schuld. Wenn es um die Rettung eines Soldaten geht, heißt es, ich war schon immer gegen den Einsatz, also lasst ihn verrecken. Das ist in unseren Augen keine richtige Einstellung in diesem Sozialstaat. Und dort versuchen wir auch den Bürgern, die den Auslandseinsatz generell ablehnen, diese Meinung zwar zu akzeptieren, aber zu sagen, jetzt guckt aber mal hinter die Männer und Frauen, die für den Deutschen Bundestag, für Deutschland, auch für dich als Bürger in einem friedlichen Land in diesem Einsatz waren. Wenn es diesen Menschen schlecht geht, dann müssen wir ihnen helfen.
Sie waren insgesamt 24 Jahre bei der Bundeswehr, sind dann ausgeschieden. Sie haben offiziell die Bestätigung dann erhalten, dass Sie eine posttraumatische Belastungsstörung haben. Sie waren mehrfach in Lebensgefahr, haben Angriffe überlebt. Würden Sie diesen Karriereweg trotzdem nochmal einschlagen?
Ich bereue keinen meiner 24 Dienstjahre. Das war freiwillig ausgesucht für mich der Beruf und es war Berufung. Und zum Teil denke ich auch jetzt, obwohl ich schon Jahre ausgeschieden bin, immer noch so wie ein Soldat. Und da bereue ich keinen Schritt.
Ich habe hier vor mir liegen ein Papier, das Sie sicherlich auch kennen. Es ist letztes Jahr im Oktober erschienen. Der erste Bericht des Beauftragten des Bundesministeriums für Verteidigung für einsatzbedingte posttraumatische Belastungsstörungen und Einsatztraumatisierte, also der PTBS-Beauftragte. Da heißt es ganz am Anfang, die rechtlichen und konzeptionellen Grundlagen für Behandlung, Betreuung, Fürsorge und Versorgung Einsatzgeschädigter sind grundsätzlich ausreichend. Und dann kommt aber in dem Papier, kommen ganz viele Absätze, wo es vielleicht doch noch Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Also da ist die Rede von, dass es eine bessere Dokumentation Geschädigter geben muss, dass man das psychosoziale Netzwerk stärken sollte als Institution, dass das Wehrdienstbeschädigungsverfahren beschleunigt werden sollte, weil es dauert unendlich lange, bis die Betroffenen Bescheid bekommen, ob die Schädigung anerkannt wird oder nicht. Dass man möglicherweise eine Versorgungsbehörde der Bundeswehr schaffen soll, mehr Personal, bessere Transparenz, Statistik verbessern und. Und am Ende steht wieder, die rechtlichen und konzeptionellen Grundlagen etc. sind grundsätzlich ausreichend. Was halten Sie denn von diesem Papier?
Wir begrüßen grundsätzlich, dass es diese Einrichtung gibt, den Beauftragten im Ministerium für PTBS. Wir haben im Vorfeld immer wieder darauf hingewiesen, auch gegenüber dem Ministerium, dass es dort noch nicht mal einen Ansprechpartner für uns gibt. Wir haben uns mit dem Beauftragten zusammengesessen bei mehreren Veranstaltungen und haben auf Mängel hingewiesen, haben Wünsche geäußert, haben Handlungsbedarf angemeldet. Wir sehen auch, dass dort etwas in Bewegung ist, beispielsweise die Einführung von möglichen Lotsen in der Bundeswehr, haben wir selbst gefordert. Wir haben das, was jetzt momentan im Zentrum für innere Führung in Koblenz läuft, an Ausbildungen für Lotsen in der Bundeswehr zum Teil mit konzipiert. Die ersten Ideen kamen von uns und dem Bundeswehrverband zusammen. Und das ist ja nicht schlecht, wenn der ein oder andere aus dem Ministerium uns auch vorgehaltener Hand sagt, wir haben eure Konzepte schon sehr genau studiert und schreiben die momentan zum Teil ab. Da haben wir natürlich gar nichts dagegen. Wir haben immer gesagt, dass die Bundeswehr sich durchaus in dem Bereich verbessern darf. Die Einleitung und den Schluss deutet aber darauf hin, dass auch der Beauftragte für PTBS eben ein Teil des Systems Bundeswehr ist, denen es schwerfällt zu sagen, wir haben hier Mängel, wir haben hier einen Nachholbedarf. In erster Linie ist ja jeder in der Bundeswehr dazu da, seinen Auftrag zu erfüllen. Und wenn man nach außen hin etwas meldet oder nach einem Jahr Tätigkeit sagt, das war mein Auftrag, fällt es jedem schwer zu sagen, wir haben dort erhebliche Mängel. Das Erste, was man sagen möchte, Auftrag ist erfüllt. Alles ist wunderbar. Und das ist in unseren Augen noch keine ehrliche Analyse.
Ich habe Ihr Buch vorhin schon erwähnt. Es trägt den Titel Die Reden, wir sterben. Sie schreiben da ganz eindringlich von Ihrem eigenen Weg durch die Institutionen, durch die Behörden und beschreiben wirklich mit ganz intensiven Worten, wie lange es gedauert hat, bis Sie Ihre Schädigung anerkannt bekommen haben. Und was das mit Ihnen gemacht hat. Und Sie schreiben da einen sehr prägnanten Satz. Sie bekamen nach 10 Monaten, nachdem Sie das beantragt haben, ob Ihre Beschädigung durch Wehrdienst anerkannt wird oder nicht, einen Brief von der Wehrbereichsverwaltung, wo die Ablehnung drin stand. Und dann schreiben Sie, ich weiß nicht mehr, wie viele Tage ich brauche, um mich mindestens oberflächlich zu beruhigen. Diese Tage und Nächte fehlen in meinem Leben. Und gleichzeitig erzählen Sie mir von diesen Fahrten nach Berlin, von den vielen Gesprächen, von dieser Lobbyarbeit, wo Sie so viel Energie reingesteckt haben. Wo nehmen Sie diese Energie her? Ich finde das wirklich beeindruckend, weil Sie schreiben ja gleichzeitig in Ihrem Buch, dass Sie auch eben diese Täler durchschritten haben, wo gar nichts mehr geht.
Wenn man anderen Menschen helfen kann, ist das Motivation. Wenn man als Soldat zusätzlich Kameradschaft erlebt hat und gelebt hat und sieht, dass diese Kameradschaft auch nach dem Einsatz nicht aufhört und gerade dann, wenn Kameraden Not leiden, die Hilfe am notwendigsten ist und ist keiner mehr da, der diesen Menschen hilft, dann muss man einfach aus kameradschaftlicher Sicht diesen Menschen helfen. Und dann ist es auch eine Berufszufriedenheit, die man dadurch hat, auch eine Motivation weiterzumachen. Zumal man oft Kameraden helfen kann, denen es wirklich schlecht geht, denen man aber selber nicht erklären muss, dass man vielleicht selber auch betroffen ist. Das versteht jeder unter diesen Kameraden. Dann ist auch klar, dass nach einem solchen wichtigen Gespräch in Berlin eben vielleicht 2-3 Tage danach gar nichts mehr geht. Das ist ein Energieverlust, der ist für einen normalen, nicht Betroffenen kaum vorstellbar. Denn man funktioniert so ähnlich wie als Soldat im Gefecht auch. Das ist ein antrainiertes Verhalten. Man ist ruhig, gelassen oder man ist sehr schnell und spritzig. Man kann nachdenken, man kann in Kürze Entscheidungen treffen. Das hat man gelernt, darauf war man vorbereitet. Im Endeffekt hat man durch diese Leistungsfähigkeit überlebt. Das kann man auch wieder herholen. Nur der Energieverlust für ein Gespräch von einer Stunde ist so groß, als wenn man auf einmal in einer Badewanne sitzt und 5 Stöpsel gleichzeitig zieht und das ganze Wasser geht mit einem Schlag raus.
Wie schwer war es eigentlich für Sie, an die Öffentlichkeit zu gehen? Das Buch war der ultimative Schritt an die Öffentlichkeit. Sie sind ein gefragter Gesprächspartner. Wenn man sich über PTBS informiert, kommt man an Ihrem Namen gar nicht vorbei. Wie schwer war das aber?
Es ist schwer gewesen und es ist nach wie vor schwierig. Denn nicht nur ich, sondern auch andere, die diesen Weg mit mir gehen, wir sind nicht von Hause aus jemand, der einen Seelenstriptease macht und sich öffentlich auf dem Marktplatz hinstellen möchte, um laut rumzukrakehlen und zu schreien, seht her, mir geht's so schlecht, schaut meine Tränen an und ich erzähle euch alles aus meinem Innersten. Das ist nicht unser Stil. Das heißt, wir haben jedes Mal die Überwindung, die uns sehr viel Kraft kostet, so etwas zu tun, nicht weil wir das wollen und keine andere Beschäftigung haben, sondern weil uns es um die Sache geht. Und die Botschaft, die wir vermitteln möchten, aber nicht neutral geht und ohne Personen. Wir müssen unsere Gesichter zeigen und wir müssen unsere Geschichten erzählen. Und je mehr Kameraden wir finden, die das tun, desto glaubhafter werden wir. Denn das war ein Vorwurf am Anfang, wo nur eine Handvoll Betroffener bereit war, mit Medien zu sprechen, dass der ein oder andere uns im Ministerium gesagt hat, ja seht her, das sind ja nur 4 oder 5. Es gibt ja gar nicht so viele Betroffene. Also sehen wir keinen Handlungsbedarf, also waren wir wieder in der Sackgasse. Und je mehr dort mitmachen, desto glaubwürdiger werden wir.
Sagt Andreas Timmermann-Levanas in HR Info im Gespräch mit Nicole Markwald. Der ehemalige Bundeswehroffizier ist Gründer der Deutschen Kriegsopferfürsorge. Er selbst leidet bis heute unter posttraumatischer Belastungsstörung und engagiert sich für eine bessere Versorgung von Betroffenen und deren Angehörigen. Mehr zum Thema auf hrinforadio.de.